Mit Russland wollen wir uns befassen. Anlass mag sein, der 22. Juni. Zum 85. Mal jährt es sich der Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion.
Und nun das Dossier.
Er wird Opfer eines Zweiteilers. Ich nenne ihn Putins Frauen, bevor Guido Knopp auf die Idee kommt. Patrick Barb sprach für sein Format gegen den Strom mit Maria Sacharowa, der russischen Außenamtssprecherin.
Hallo, hier ist Patrick Barb und ich grüße die Hörer von Radio Marabu.
Aber zuvor was sehr Schönes. Putins Deutschlehrerin.
Oh.
Interviewt von Margot Zvereva, die früher oft die Nachrichten bei Russia Today sprach, nun lange nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen war.
Oh.
Man trifft sich zunächst in Putins Schule. Die Lehrerin freut sich, dass sich so vieles verändert hat. Wenn man Schulen sehen will, in denen sich seit 40 Jahren nichts verändert hat, sollte man eher nach Deutschland kommen.
Oh.
Guten Tag. Guten Tag, Vera Dmitrievna. Guten Tag.
Sehr erfreut.
Mein Name ist Margarita. Guten Tag. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass Sie an diesen für Sie so bedeutenden Ort gekommen sind.
Warum soll ich denn nicht kommen, wenn ich eingeladen werde?
Sehr gut. Gehen wir ein Stück nach oben. Vera Dmitrievna, früher sind Sie diese Treppe praktisch jeden Tag hinaufgegangen. Wie fühlt es sich heute an, wieder hier zu sein?
Ich denke zurück an meine schönen vergangenen Tage, als ich an dieser Schule gearbeitet habe. Es ist sehr schön, das alles wiederzusehen. Natürlich hat sich vieles verändert. Auch die Wandfarbe ist inzwischen eine andere. All das weckt Erinnerungen, wie man so schön sagt. Man erinnert sich vor allem an die schönen Momente. Aber, wie man so schön sagt, Arbeit ohne, in Anführungszeichen, Überraschungen gibt es nicht. Aber gut, auch das musste man eben über sich ergehen lassen. Entschuldigungen, verschiedene Vorfälle und so weiter. Es gab ganz unterschiedliche Klassen. Manche Klassen waren wunderbar, andere Kinder wiederum etwas widerspenstiger.
Hier lief der kleine Wladimir Wladimirowitsch Putin herum. Er lief diese Treppe hinauf.
Klein, aber so klein dann auch wieder nicht.
Okay, war er lebhaft oder er nicht?
Sehr lebhaft.
Ja, kam es vor, dass er zu spät war, auf seinem Weg alles über den Haufen rannte und ins Klassenzimmer stürmte?
Nun, wie soll ich sagen, als er in den höheren Klassen war, hatte er es immer eilig. Er gehörte zu den Letzten, die in die Klasse kamen. Sein Zuhause lag gleich nebenan, praktisch ein Haus weiter. Manchmal kam es vor, dass er auf seinem Weg den Lehrer überholte. Der Lehrer war auf dem Weg ins Klassenzimmer und er rannte schnell hinterher und sprang buchstäblich in letzter Minute ins Klassenzimmer, direkt auf seinen Platz.
Aber pünktlich?
Klar, er kam nicht zu spät. Er erschien gerade noch rechtzeitig, wirklich auf die Minute genau. Das kam vor.
Wir gehen gleich in ein Klassenzimmer und sprechen dort weiter, aber zunächst habe ich eine kleine Überraschung für Sie. Ich weiß, dass Ihnen wichtig war, dass dieses Gebäude als historisch bedeutend gekennzeichnet wird. Inzwischen gibt es hier eine Museumsausstellung. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns zuerst die Ausstellung ansehen und danach ins Klassenzimmer gehen.
Gehen wir. Gut.
Mehr Fragen an die Lehrerin gleich, aber zuvor eine Frage an Maria Sacharowa.
Et audiatur altera pars. Dies ist ein römischer Grundsatz. Übersetzt aus dem Lateinischen heißt das, auch die andere Seite soll gehört werden. Seit mehr als 2000 Jahren gilt dieser Grundsatz vor Gericht und es sollte auch im Journalismus gelten. Ausgewogen berichten, so habe ich das im Volontariat gelernt, bedeutet, alle wesentlichen Aspekte eines Themas zu berücksichtigen, eben auch alle Seiten. Deshalb spreche ich heute mit der PR-Chefin des russischen Außenministeriums in Moskau, Maria Wladimirowna Sacharowa. Sie ist promovierte Historikerin, hat berufliche Stationen absolviert an der russischen Botschaft in Peking und an der Vertretung der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen in New York und bekleidet den Rang einer außerordentlichen bevollmächtigten Botschafterin. Здравствуйте, Мария Владимировна.
Guten Tag, Maria Wladimirowna.
Hallo. Ich wollte nur kurz richtigstellen, dass ich im eigentlichen Sinne nicht in unserer Botschaft gearbeitet habe, also nicht in der russischen Botschaft in China. Ich habe dort ein Praktikum gemacht. Ansonsten haben Sie alles richtig gesagt. Nur eines ist mir aufgefallen. Wissen Sie, ich hatte das Gefühl, als würden Sie sich ein bisschen vor Ihrem Publikum rechtfertigen, dass Sie mir ein Interview geben. Sie erklären, dass auch die andere Seite gehört werden muss und verweisen darauf, wie man sie ausgebildet hat auf das römische Recht und so weiter. Ich finde grundsätzlich, ein Journalist hat das Recht, nicht nur die zweite Seite zu hören, sondern auch die dritte, die fünfte oder die 25. Er kann sozusagen mit ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern Interviews führen, vor allem wenn es um aktuelle internationale Themen geht oder einfach um aktuelle Themen überhaupt. Warum sollte man sich überhaupt rechtfertigen? Sehen Sie, in dieser Hinsicht kann ich Ihnen nur Mitgefühl entgegenbringen, bis zu welchem Punkt der westliche Mainstream inzwischen gekommen ist. Sogar um ein Interview zu führen, muss man heute irgendwie erklären, warum man das überhaupt tut.
So schnell versinken wir alle in unseren Rechtfertigungen.
Das Dossier.
Totalitäres ist längst eingezogen.
Sie haben die Probleme in Nahen Mittelost erwähnt. Sie meinen damit sicherlich den völkerrechtswidrigen Angriff von Israel und den Vereinigten Staaten auf den Iran. Wie beurteilt derzeit aktuell die Russische Föderation diese Situation?
Wissen Sie, wenn wir über die Formulierungen sprechen, dann haben wir sie von Anfang an klar benannt. Mehr noch, wir haben sie nicht nur ausgesprochen, sondern auch in unseren entsprechenden Ansätzen innerhalb der internationalen Organisation festgelegt. Natürlich auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Diese Auslegungen, also die Begriffe und Formulierungen, die wir damals verwendet haben, haben sich nicht verändert. Es handelt sich um eine unbegründete Aggression, eine militärische Aggression gegen einen souveränen Staat. Genau in dieser Formulierung wurden die ersten Erklärungen des Außenministeriums abgegeben und sie bilden bis heute die Grundlage unserer Position auf der internationalen Bühne. Ehrlich gesagt, was unsere eigene Formel und unsere Beschreibung betrifft, da hat sich nichts geändert. Geändert hat sich die Situation auf der Erde und sie hat tatsächlich bestätigt, dass unsere Einschätzungen richtig waren. Obwohl ich sehe, dass es unterschiedliche Ansätze gibt und wieder versucht wird, mit Informationen zu manipulieren, muss ich sagen, ich konnte mir damals wirklich nicht vorstellen, ganz ehrlich, dass als die ganze Welt die Schritte und Erklärungen sowohl aus Washington als auch von der Führung der Vereinigten Staaten gesehen und nebenbei gesagt auch gehört hat und ebenso die Erklärungen und entsprechenden Schritte Israels, also der israelischen Führung, dass all das so deutlich werden würde. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man schon nach 1-2 Wochen, wenn man einige westliche Medien liest, den Eindruck bekommt, als hätte Iran fast seine Nachbarn angegriffen und würde nun der ganzen Welt drohen. Genau so wurde diese Situation von bestimmten Medien und einigen Politikern dargestellt. Nein, das stimmt nicht. Das ist falsch. Es geht, ich betone es noch einmal, um eine völlig unprovozierte militärische Aggression der USA und Israels gegen den Iran. Dabei wurde die iranische Führung getötet, ebenso viele staatliche, gesellschaftliche und politische Persönlichkeiten. Das war kein Zufall. Das war eine gezielt abgestimmte und geplante Aktion. Außerdem haben wir in den letzten Jahren gesehen, wie Vertreter des Iran, offizielle Personen, Staatsbeamte, Wissenschaftler, Angehörige der Sicherheitskräfte und Militärs immer wieder einfach getötet wurden. Manchmal hat eines der Länder oder ein politischer Staatsvertreter, etwa aus Israel, die Verantwortung dafür übernommen und offen gesagt, dass es tatsächlich ihre Aktion war. Und manchmal wurde darüber geschwiegen, so als hätte niemand etwas damit zu tun. Diesmal, im Jahr 26, wurde eine große Zahl, also Dutzende Vertreter des iranischen Staates, gezielt geplant und getötet. Es handelte sich um legitime, rechtmäßige Personen, die Teil der staatlichen Struktur waren. Und diese Struktur wurde, das ist für die westliche Gemeinschaft sehr wichtig zu verstehen, durch demokratische Verfahren gestützt, die im Iran tatsächlich stattfinden. Ganz gleich, wie man den Iran bewertet oder zu ihm steht. Demokratie gibt es dort. Und sie ist, das möchte ich noch mal betonen, das Fundament, auf dem der Staat aufgebaut
ist. Maria Sacharowa führt die ständigen Änderungen der US-Außenpolitik an, was natürlich auch eine Konstante ist.
Geht es hier um geostrategische Fragen oder geht es um Energiedominanz, die Dominanz der weltweiten Energieströme?
Wissen Sie, ich denke, man darf diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Dominanz und Energie, Dominanz und Logistik, die Logistik von Energieressourcen, Dominanz und überhaupt Ressourcen, das sind entweder Glieder einer Kette oder, wenn man so will, ein einziges Ganzes. Wir, und damit meine ich nicht nur Russland, sondern die Welt insgesamt, sind wohl noch nicht an dem Punkt, an dem Ressourcen, ihre Lieferung, die Logistik und die Märkte, die globalen Märkte, keine Rolle mehr für Dominanz spielen. Noch leben wir in einer Welt, in der all das Teil von Dominanz ist. Etwas anderes ist, wie der sogenannte kollektive Westen auf Dominanz blickt. Wir haben ja mit Russland und China angefangen und wir haben ein anderes Verständnis von dieser sogenannten Dominanz. Eine solche Form der Dominanz akzeptieren wir nicht, weder theoretisch noch praktisch. Für uns hat das Konzept der Dominanz, also als Kategorie in den internationalen Beziehungen, im Grunde genommen ausgedient. Es hat sich einfach nie bewährt. Immer dann, wenn jemand in der Welt versucht hat zu dominieren, endete das tragisch. Man kann über Führung sprechen, über Führung in der Wissenschaft, im Sport, in der Erforschung des Weltraums, über Führung zum Beispiel bei der Erschließung und Nutzung natürlicher Ressourcen in der Kultur oder im humanitären Bereich. Und natürlich auch über Wettbewerb. Denn es kann nicht nur ein Land oder nur ein Teil der Welt geben, der sich selbst zum Führer erklärt. Ein Führer ist derjenige, der im Rahmen des Wettbewerbs etwas Besseres anbieten kann, etwas qualitativ Hochwertigeres schafft oder schneller bestimmte Ergebnisse erreicht.
Führer hatten wir genug, dann lassen wir die Lehrerin von Wladimir Putin zu Wort kommen.
Wenn Sie an Ihre Schüler zurückdenken, wissen Sie noch, wie Sie dem kleinen Wladimir Putin zum ersten Mal begegnet sind, dem damaligen Volodya Putin? Wie kam er in die Klasse?
Ich war schon mit Volodyas Familie bekannt, bevor er mein Schüler wurde. Ich kannte seine Eltern bereits, als er die Grundschule besuchte. Er war ein sehr lebhafter Junge, ein Brausewind. Er konnte mitten im Unterricht aufstehen und den Klassenraum verlassen, ohne die Lehrerin um Erlaubnis zu fragen, weil er müde war oder weil ihm langweilig wurde. Er hat alles sehr schnell aufgenommen. Deshalb musste ich den Unterricht für ihn abwechslungsreich gestalten. Ich musste ihm besondere individuelle Aufgaben geben, damit er die ganzen 45 Minuten konzentriert bei der Sache blieb. Er erledigte alles blitzschnell. Später sagte er selbst, als Kind war es mir völlig egal, ob ich eine 1 oder eine 3 bekomme. Mir war das vollkommen egal.
Und wieder muss ich konstatieren, liegt doch eher ein Bildungs- als ein Meinungsproblem vor.
War es schwierig für Sie, mit ihm zurechtzukommen?
Natürlich musste ich mit ihm diskutieren, ihm vieles erklären und ihn immer wieder überzeugen. Aber er war ein äußerst interessanter Schüler. Er hat sich für alles interessiert. Das hat mich oft gewundert. Er war vielleicht 11 oder 12 Jahre alt und interessierte sich bereits für alles und jeden. Die Jungen vom Hof, die gleichaltrigen Nachbarskinder, die etwas älteren und seine Mitschüler. Er hatte Interesse an allen Menschen um ihn herum. Als er älter wurde, habe ich ihn einmal gefragt, wie es dazu kam, dass er sowohl im Hof als auch in der Klasse gleichermaßen dazugehörte. Er antwortete, weil ich immer sowohl mit den einen
als auch mit den anderen eine gemeinsame Sprache gefunden habe. Das fiel mir leicht. Ich wollte herausfinden, warum die einen mehr das Leben im Hof faszinierte, während andere sich stärker für die Schule und den Unterricht interessierten. Offenbar hat er schon damals analysiert. So habe ich das zumindest verstanden. In dieser Hinsicht war er den anderen vielleicht etwas voraus. Als er etwa 13 Jahre alt war, konnte ich bereits auf Augenhöhe mit ihm sprechen. Wir diskutierten über die unterschiedlichsten Themen, manchmal sogar über politische Fragen oder aktuelle Ereignisse. Das war durchaus möglich. Er nahm all diese Dinge sehr realistisch und ausgesprochen klug wahr.
Sie haben es geschafft, ihm die Liebe zur deutschen Sprache zu vermitteln. Er hat schließlich sehr gut Deutsch gelernt. Fiel ihm das Lernen schwer oder hat er die Sprache leicht beherrschen gelernt?
Wissen Sie, um eine Sprache zu lernen, braucht man vor allem ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ein wirklich hervorragendes Gedächtnis. Denn vieles bleibt nur dank der eigenen Merkfähigkeit erhalten. Er hatte eine außerordentliche Begabung für Sprachen. Das Entscheidende ist dabei vor allem das Gedächtnis. Und natürlich die Arbeit an der Aussprache.
Bleiben wir noch bei seiner Schulzeit. Gibt es Fächer, die ihm weniger lagen? Mathematik oder Chemie vielleicht? Oder hatte er für alles Talent?
Nein, das waren nicht seine Fächer. Seine Stärken liegen ganz klar in den Geisteswissenschaften. Geschichte war sein Lieblingsfach. Literatur war für ihn die Grundlage aller Grundlagen. Und natürlich war er immer jemand, der andere beschützt hat. Das ist allgemein bekannt.
Darauf kann ich antworten. Die Geisteswissenschaften lagen mir auch immer deutlich näher, auch Kunst und Kultur. Die berühmte Blackbox in der Physik, bei der man raten bzw. erkennen sollte, was darunter ist, ist mir bis heute eine solche geblieben. Und zu Putins Beschützerinstinkt, er beschützt bis heute. Uns.
Machten Sie sich Sorgen um ihn?
Klar, und ich mache mir auch heute noch große Sorgen um ihn. Das ist kein Geheimnis. Vor allem, wenn er auf Reisen geht, dann verspüre ich immer eine gewisse Unruhe.
Sorgen mache ich mir mittlerweile auch um uns.
Sie treffen sich ja gelegentlich. Ich weiß, dass Sie ein sehr herzliches Verhältnis zueinander haben. Wie nehmen Sie ihn heute wahr?
Es ist eine Art familiäres Verhältnis.
Wer ist er für Sie? Ehemaliger Schüler, Präsident oder einfach ein nahestehender Mensch?
Einfach ein nahestehender Mensch. Natürlich ist er für mich genauso Präsident wie für Sie. Auch für mich ist er Präsident. Aber darüber hinaus ist er jemand, den ich als einen vertrauten Menschen empfinde.
Können Sie ihm als Lehrerin noch etwas empfehlen, so wie früher Ihrem Schüler? Wird er auf Sie hören?
Ja, er würde auf mich hören. Einmal hat er einem seiner Freunde gesagt, manchmal fehlt mir Vera Dmitrievna. Ich würde mich gern mit ihr zusammensetzen, mit ihr sprechen und ihren Rat hören. So etwas gibt es tatsächlich. Ich verspüre manchmal das Gleiche. Ach, könnte ich doch mit Volodya sprechen und seinen Rat hören. Das gibt es durchaus.
Herr von Patrick Barb und Maria Sacharowa, eine interessante Beobachtung von mir in der morgigen kleinen Audiodatei. Da gibt es auch noch ein paar Worte von Putins Lehrerin. Das Dossier.
Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Gold.
Die kleine Audiodatei, das einzige Format ohne Münzenverkauf. Trotz einer Mahnung von Papst Leo will die traditionalistische Pius-Bruderschaft in der Schweiz 4 Bischöfe weihen. Die Beteiligten, so berichtet fromm die Tagesschau, nehmen dafür die Exkommunikation in Kauf, sehen sich als Hüter des wahren Glaubens. Das Ganze im Kanton Wallis. Excommunicatio, das wäre der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Im Mittelalter Kirchenbann. Von der Pius-Bruderschaft zur Nius-Bruderschaft, die die Exkommunikation seitens Daniel Günther bereits hinter sich hat.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja. In der Nius-Kolumne für gesunden Menschenverstand von Louis Hagen wird das ZDF kritisiert. Nein! Der Sender würde den 100. Geburtstag von Peter Alexander verschweigen.
Und dann heißt es aufstehen, aufstehen. Immer wieder aufstehen.
Das nehme ich jeden Morgen um 7 Uhr für Sie in Kauf, obwohl...
So richtig nett, so richtig nett, so richtig nett ist's nur im Bett. Denn ich liebe die Welt,
und ich finde sie schön.
Ich finde sie schöner, wenn sie friedlich wäre. Peter Alexander zum 100. Geburtstag. Ein guter Mann, nie vergesse ich seine Karl-Moik-Parodie. Und auch nicht vergessen möchte ich, liebe Schlagerfreunde, den bevorstehenden 100. Geburtstag von Howard Carpendale.
Ich heiße Howard Carpendale.
Der modrige Geruch aus der Welt der alten weißen Männer.
Das Problem sind Männer.
Der ORF bezeichnet Peter Alexander als Showgigant der guten alten Zeit. Zur neuen Zeit, London erhöht seinen Verteidigungsetat um 15 Milliarden Pfund.
Good morning.
So sind wir geworden im Westen mit dem Leben hadernd, dem Tod entgegenstrebend. Die Schweizer UBS. Weltweit wachsen die Privatvermögen. Fast die Hälfte des Gesamtvermögens Deutschlands besitzen die reichsten 3,9%. Die Tagesschau berichtet Venezuela. Wut über Regierung. Hier gibt es mehr Waffen als Schaufeln. Offensiv wird das Erdbeben benutzt für politische Propaganda. Wieder Venezuela. Verschwörungstheorien über gemachte Erdbeben beginnen sich mir zunehmend bei derartiger Berichterstattung zu erschließen.
Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben.
Wärmeplanung. Die Kommunen wollen Planungssicherheit. Jede Gemeinde braucht eine eigene Wärmeplanung. Na, wir hatten ja gerade 40 Grad. Frankreich will neue EU-Weitesteuern. Und schon sind wir beim Wirtschaftsthema. Denn Österreich arbeitete an der Mehrwertsteuer für heute, den 1. Juli.
Gleichzeitig geht aber die Kaufbereitschaft der Verbraucher zurück.
Möge es keinen Schatten auf unseren Tag werfen. Am 1. Juli 2026 die kleine Audiodatei von Radio Marabu.
Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Westeuropa hat laut Ökonomen einen Rekordwert erreicht.
Danke, beste Svetlana, zur Mehrwertsteuer in Österreich. Klärt uns auf Dr. Ferdinand Wegscheider von Servus TV.
Bereits ab kommenden Mittwoch tritt die großartige Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel in Kraft, die den Menschen tausende Cent Ersparnis bringen soll. Während sich Bäcker, Fleischer und andere Lebensmittelhändler über zusätzlichen bürokratischen Aufwand freuen dürfen. Für eine 40 Cent teure Semmel gilt ab 1. Juli etwa statt 10% Mehrwertsteuer ein neuer Steuersatz von 4,9%. Wer also eine 40 Cent teure Semmel kauft, erspart sich ab Mittwoch ganze 2 Cent. Wenn er allerdings die Semmel aufschneiden und ein Blatt Wurst hineinlegen lässt, dann bleibt der Steuersatz der Wurstsemmel bei 10%. Ist das nicht genial? Das bringt nicht nur eine unglaubliche Steuerersparnis für die Bürger, sondern fördert auch Ihre Rechenkenntnisse.
Kennen Sie die Kette Depot? Die Produktpalette steht mir für zwei Dinge, Nepp und Tant. Nun werden weitere 66 Filialen geschlossen. Die Tagesschau erfreut über den Strukturwandel in der Lausitz-Seenlandschaft statt Braunkohlewüste. Die Milde des Tourismus kontra wirtschaftlicher Basis bejubelt in ideologischer Verwirrung. Nachhaltigkeitskonferenz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bespricht einen Zeitgeist der Brutalität und Rücksichtslosigkeit.
Und über allem steht ein Fixstern.
Der größte US-Radiokonzern iHeartMedia führt Massenentlassungen durch. Bericht Radioszene, auch aus Deutschland. Hier bleibt die Radiobranche optimistisch. Hier kritisiert laut Springers Welt der Forsa-Chef auch Bundeskanzler Merz. Er würde als Kanzler viel falsch
und
machen.
Wir können doch alle dem Herrgott dankbar sein, dass wir in einem solchen Land leben wie der Bundesrepublik Deutschland.
Verdammt nochmal, jetzt sind wir aber auch mal optimistisch. Die jüdische Allgemeine berichtet, Katar bremst bei Volkswagen eine Kooperation mit einem israelischen Rüstungskonzern Rafael. Das Statistische Bundesamt optimistisch, Inflationsrate sinkt im Juli auf 2,3%. Russland will Treibstoff importieren. Und der ORF berichtet aus Berlin-Mitte, da gibt es unter einer Brache die letzten baulichen Spuren eines Bunkers der früheren neuen Reichskanzlei des Sohn des Landes Adolf Hitler. Dieser soll nun Wohnungen weichen. Denkmalschützer sehen die Pläne kritisch, ich erst angesichts der aktuellen politischen Konzeptionen.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Russland will Treibstoff importieren, also hineintragen. NATO-Waffenprogramme für Kiew sind Grund für die horizontale Eskalation, so Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenamtes. Moskau möchte die Völkergemeinschaft auf die Verbrechen der Ukraine aufmerksam machen. So Dmitri Pieskow gestern. Indiens Ölimporte aus Russland sind auf Rekordhöhe. Die Niederlande stufen Russland als größte Bedrohung für Europa ein.
Schwierige Zeiten erfordern mutige Leute.
Die niederländische Fußballgefahr ist in jedem Fall gebannt. Die EU-Kommission plant kein vollständiges Verbot von Visa für russische Touristen. Alice Weidel wirbt für eine Annäherung an Russland. Russland will auf ausländische Baumaterialien verzichten. Und McKinsey stellt in einer neuen Studie vor, Deutschland verzichtet komplett auf Investitionen. China liegt bei jährlich 5,6 Billionen US-Dollar vor. Na gut, Deutschland wird der Schlachtfeld. Was brauchen wir da? Investitionen.
Metz
Zum Abschluss unserer Sendung die Wetterinformation.
Unser Wetterexperte Kai Thom.
Genau hier in diesem Zwischenbereich, zwischen dem, wo es eben noch nicht regnet und da, wo der Wolkenbruch ist, bin ich dann mit dem Auto durchgefahren. Das ist schon sehr, sehr spannend. Das macht erstmal auf der Autoscheibe so tock, tock und dann wusch.
Achten auch Sie auf das Wetterphänomen tock, tock und wusch. Sie merken es, wenn die Schafe niedrig fliegen, Sonne, Wolken, zum Teil gewittriger Regen im Osten und Südosten, die kommenden Tage wechselhaft, am Sonnabend von Süden sonniger. Und das mit den Gewittern lassen wir uns von Kai Thom jetzt auch nochmal ganz genau erklären.
Und jetzt zieht aus den Alpen ebenfalls wieder ein Schauer- und Gewittergebiet nach Nord-Nordost. Und das Problem ist auch, selbst die Lokalmodelle können das ganz, ganz schlecht erfassen, wo da was aufploppt. In dem einen Gebiet, wo es regnen soll, passiert gar nichts. Und in dem anderen Gebiet, wo nichts kommen sollte, da ist ein Wolkenbruch. Das ist bei dieser Wetterlage so. Stellt euch das vor, diese Wetterlage, die wir haben, ganz, ganz wenig Luftbewegung, das heißt kein Wind in der Höhe, der irgendwas verschiebt, und ihr nehmt das als einen Puddingtopf und rührt das an, und wenn das dann so allmählich cremig wird, nehmt ihr den Topf und lasst ihn stehen. Und dreht die Herdplatte weiter auf und dann blubbert es. Man weiß nie, wo die Blasen hochgehen. Und so ist es mit dieser Luftmasse und eben den Schauern und Gewittern.
Es macht blub und tick-tock und wusch. Aussicht im Süden viel Sonne, im Norden eher unbeständig, sommerliche Temperaturen.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Und nicht vergessen, tick-tock und wusch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.